Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, die Ferien sind vorbei. Viele waren im Urlaub, viele sind, glaube ich, noch im Urlaub. Und hey, es ist mega, dass du heute Morgen da bist. Und ich freue mich auf das, was Gott heute zu dir reden möchte, auch ganz persönlich. Und ich bin mega überzeugt davon, dass Gott in dein Leben reinredet. Ja, wir haben schon ein bisschen vom Thomas gehört. Thomas hat ganz schön in das Thema eingeleitet. Und zwar, das Leben ist eine Reihenfolge von Entscheidungen, die wir treffen. Zum Beispiel am Freitag hätte ich mein E-Auto nur 20 Minuten länger aufgeladen. Dann hätte ich in Frankfurt kein Problem gehabt. So hatte ich in Frankfurt einen ziemlich großes Problem. Gut, für die einen ist es ein großes Problem. Für mich war es eher eine Herausforderung. Ich dachte mir, so mein Adrenalinspiegel ist in dem Ganzen wieder nach oben gegangen. Und zwar hatte ich dann in Frankfurt angekommen, noch einen Restkilometer. Und ich bin dann so durch die Stadt gefahren, hatte einen Restkilometer. Shan saß neben mir und musste zum französischen Konsulat. Zum Glück hatte ich ein Fahrrad noch dabei, weil ich ganz genau wusste, Baby, wir kommen da nicht mehr an. Ja? Dann bin ich an die Seite gefahren, kurzes Fahrrad aus dem Auto raus, Fahrrad zusammengeschraubt, hab die hingeschickt. Du schaffst es, ich glaube an dich. Naja, jedenfalls musste ich dann irgendwie noch eine Ladesäule finden. Und ich bin dann tatsächlich noch zu einer Ladesäule gekommen. Und ihr dürft dreimal raten, wer mich da begrüßt hat. Verzweifelte E-Autofahrer, die gesagt haben, es tut uns leid, diese Ladesäule funktioniert nicht. Es war ein Restkilometer. Ich bin da irgendwie so reingeschrubbt. Neben mir Hochhäuser links und rechts. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Mir kam nur eine Idee. Und zwar so viele Menschen wie nur möglich in mein Problem mit reinnehmen. Okay, so bin ich dann in ein Hochhaus rein. Ja, und da habe die ganzen Leute aufgewiegelt. Habe gesagt, hey Leute, ich habe hier ein großes Problem. Habe denen ganz genau geschildert, was mein Problem ist. Und habe extrem gute Überzeugungsarbeit geleistet. Okay, vor mir einen Halbchef und einen Chef. Ja, woran erkennt man einen Halbchef und einen Chef? Der Halbchef sieht gut aus, aber macht nichts. Und der Chef, der sucht nach Lösungen. Und zum Glück hatte ich einen Chef, der auch E-Autofahrer ist. Und er wusste, in welcher brenzlichen Situation ich mich fühlte. Okay, so hat er mir geholfen. Ja, er hat angefangen, so einen Bolzen aus der Straße zu heben, damit ich mit meinem Auto in irgendeine Garage, Hintergarage, bei so einem großen Hochhaus fahren konnte. Dann hatte ich die Karre so schön hingeparkt. Was war das Problem? Das Ladekabel war zu kurz. Ich dachte mir so, ey, es gibt's nicht. Währenddessen ruft mich Apple an wegen meinem Laptop und will eine Entscheidung, dass ich auch da eine Entscheidung treffe. Da ging es um viel Geld und so. Und ich so, sagen Sie nochmal, ich bin gerade in einer brenzlichen Situation. Und irgendwie haben wir es dann doch geschafft, mit sehr viel Fahrkunst, die ich an den Tag legte, irgendwie in die Garage reinzukommen. Es waren ziemlich knappe Prozesse, die da stattgefunden haben. Ich konnte die Karre auf 10 Restkilometer wieder hochtanken, um dann bei der nächsten Tankstelle wieder enttäuscht zu werden. Warum? Weil mein Handy hat plötzlich nicht funktioniert. Und Schans Handy auch nicht. So, dann mussten wir irgendwelche Passanten ansprechen und die fragen, ey, wie schaut's aus, könnt ihr uns mal Internet geben? Wir haben kein Internet. Ja, und dann irgendwie nach langen Prozessen mit viel Stress hat es dann irgendwie funktioniert. Dieses Auto hat angefangen zu laden und mein Herz hat wieder neue Energie bekommen. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch in meine Situation reinversetzen. Dann später war ich bei Apple. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Kundenberater, der zitternd so vor mir, sagt so, mein iPad funktioniert nicht. Mein iPad funktioniert nicht. Ich denke mir so, hey, ich bin bei Apple, euer Produkt, ja, funktioniert nicht, was ist denn heute los, ja? Kennt ihr so Tage, wo ihr Entscheidungen treffen müsst, wo euch irgendwo das Ganze zu Kopf steigt? Die einen sind total in Panik, die anderen finden es cool. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du gehörst. Ich fand es irgendwie cool, so viel Adrenalin zu haben und dran zu wachsen. Aber das Leben ist eine Das ist eine Reihenfolge von Entscheidungen, die wir treffen. Treffen wir gute Entscheidungen, resultiert auch Gutes. Treffen wir schlechte Entscheidungen, treffen wir böse Entscheidungen, ja, geschieht das Negative oder ja, geschieht das Nicht-Gute. Aber das Potenzial, dass wir im Leben falsche Entscheidungen treffen oder schlechte Entscheidungen treffen, ist ziemlich groß. Warum? Weil du bist ein Mensch. Du machst Fehler. Okay, ich bin Mensch. Ich mache Fehler. Das heißt, unser Potenzial als Menschen ist ziemlich groß, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Und du bist wahrscheinlich heute hier, du bist herausgefordert mit schweren Entscheidungen. Zum Beispiel, wo soll ich mal hinziehen? Soll ich diesen Job, den ich gerade mache, soll ich diesen Job weitermachen? Werde ich mal heiraten? Oder soll ich in meiner Ehe drinbleiben? Wo werde ich mal meine Kinder hinschicken? Ja? Soll ich die zu Hause alleine erziehen oder ja, soll ich die wegschicken? Wir stehen vor schweren Entscheidungen und in diesem Land, ja, es gibt ja so manche Leute, ja. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen ihr euch so umgebt, ja, da kommen immer mal wieder solche Fragen. Aber Unentschlossenheit und Unschlüssigkeit ist oft die größte Stressquelle in unserem Leben. Es macht uns so viel Stress, weil wir so unschlüssig sind, weil wir jetzt nicht wissen, hey, ist es das Richtige? Auch Gott, soll ich jetzt da dranbleiben oder soll ich loslassen? Soll ich die Sache machen oder soll ich die Sache nicht machen? Und wir wissen immer noch nicht so ganz, okay, was ist jetzt letztendlich das Richtige? In uns ist so eine Unentschlossenheit und das ist so eine enorme Stressquelle, die in unserem Leben oft ist. Und das Leben ist eine Reise, sagt uns die Bibel. Und die Bibel ist der Fahrplan auf dieser Reise. Die Bibel möchte uns lenken auf der Reise in diesem Leben. Ein Freund und ich, wir sind auch bald auf einer Reise. Wir fahren nach Bordeaux mit dem Fahrrad auf einem schönen Rotwein von Mulhouse nach Bordeaux. Fahren wir quer durch Frankreich, 840 Kilometer. Das Ziel ist ambitioniert. In 3 Tagen wollen wir das ganze Ding schaffen. Ja, wir sind natürlich auch, es kommt auf die Elemente drauf an, ob die Elemente uns tragen, ob die mitspielen oder nicht. Und auf dieser ganzen Reise, ja, alle Menschen, denen wir es erzählen, sagen, wir schaffen es nicht. Und es freut uns. Weil es ist ein Grund mehr, es zu riskieren. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, wir haben es probiert. Ja? Und auf dieser Reise sind wir angewiesen, ja nicht auf unsere Nase, weil sonst unser Zeitplan eben in 3 Tagen nicht erfüllt werden kann, sondern wir sind angewiesen auf wirklich gute Navigation. Ihr kennt es alle, ihr wart schon mal in den Bergen, ihr habt schon mal so eine Tour gemacht und da ist es enorm wichtig, dass das Navi funktioniert. Ja, nur der Nase nach kann funktionieren, aber wenn man ein ambitioniertes Ziel hat, dann kann man da auch enorm viel Zeit zu verlieren. Und wir alle wissen, so ein Fahrplan für eine Reise, irgendwie ein Navi, ist enorm wichtig. Aber was viel, viel wichtiger eigentlich ist, wäre es, wenn man so einen persönlichen Reiseleiter hätte, der das ganze Ding schon mal gefahren wäre, der jeden Pfad kennt, der jeden Weg kennt, der sich genau auskennt. Ich hatte mal damals, als ich in Uganda war, mit dem Sigi Göner, hatte ich so einen perfekten Reiseleiter. Der konnte mir zu jedem Stamm die Informationen erzählen, wie viele Gemeinden dort sind. Und so ein Reiseleiter hat mich enorm fasziniert. Und das Starke, und das ist heute auch so ein bisschen mein Thema, ist, dass der Heilige Geist, Gottes Geist in uns, er möchte unser Reiseleiter sein auf dieser Reise des Lebens. Und Gottes Geist führt uns auch immer wieder zu seinem Wort und möchte uns lenken und möchte uns leiten. Das Wichtige ist nur, dass wir Menschen in Bewegung sind, dass wir sagen, wir machen uns auf. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Im Psalm 23 heißt, haben wir es auf der Folie, da heißt, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Gott ist ein Gott, der uns führt. Der dich führt. Kommen wir im Leben manchmal vom Kurs ab? Schon mal abgekommen? Wir kommen im Leben manchmal vom Kurs ab. Wir kommen manchmal ab und wir sind ein bisschen isoliert und fragen uns, okay, wie kommen wir wieder zurück auf Kurs? Aber Gott möchte uns durch seinen Heiligen Geist, durch seinen Geist wieder auf den richtigen Weg leiten. Und ich habe ein paar Fragen mit euch, die ich mit euch durchgehen möchte heute. Und zwar folgende Fragen: Wie hat der Heilige Geist denn die Gläubigen im Neuen Testament geleitet? Gab es da irgendwie so eine Struktur? Wie sah das aus, wie der Geist Gottes die Menschen damals geleitet hat, ganz speziell? Dann muss Gott mir den Weg ganz klar zeigen oder darf ich auch irgendwo selbst Entscheidungen treffen? Darf ich selbst Wünsche und Pläne haben? Kann Gott in meinen Wünschen und Plänen vielleicht sogar stecken? Kann es sein? Und die Fragen wollen wir uns mal anschauen. Und wir gehen gleich mal zu Jesus. Und wir wissen ja, Jesus wurde geleitet vom Heiligen Geist. Wohin? In die Wüste, in die Einsamkeit, in die Herausforderung. Der Heilige Geist leitete Jesus auch ans Kreuz. Also oft leitet uns auch Gottes Geist in irgendwelche Herausforderungen rein, wo es nicht immer bequem ist, wo wir manchmal schwitzen und wo es nicht einfach ist. Okay? Und wir schauen uns mal an, was Jesus sagt in Johannes 14 und in Johannes 5. Und wir starten mal in Johannes 14, Vers 31. Da heißt, aber die Welt soll erfahren, dass ich den Vater liebe. Das sagt Jesus im Kontext des letzten Males zu seinen Jüngern. Deswegen werde ich ausführen, was Gott mir aufgetragen hat. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Ein zweiter Vers aus Johannes 5, Vers 19, da heißt, auf diese Anschuldigungen der führenden Juden entgegnete Jesus. Hier ist der Kontext der, Jesus hat einen Mann geheilt, der 38 Jahre lang gelähmt war. Es war Sabbat und die Juden wollten ihn daraufhin umbringen und beschuldigen. Und Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Okay, das heißt, Jesus wusste, was der Vater tut. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und wir spüren hier aus diesen beiden Bibelversen heraus, dass Jesus und der Vater eins sind. Sie sind abhängig voneinander. Da ist eine tiefe, innige Gemeinschaft, da ist eine tiefe, innige Beziehung, da ist eine richtig starke Einheit. Ich freue mich schon auf die Fahrradtour, weil der Fahrradsattel und ich, wir werden auch eins. Wir werden uns eins fühlen, 15 Stunden darauf, so in täglicher Freude und im täglichen Leid und so. Und um es euch einfach mal ein bisschen bildlich vorzustellen, Jesus und der Vater, sie waren eins. Und ich glaube, die Schwierigkeit für uns ist die, wie erkannte Jesus jetzt genau, was der Wille des Vaters war? Wie erkannte Jesus jetzt genau, okay, was sind genau die Werke, die der Vater tut? Weil der Text sagt uns ja nicht genau das Wie. Und ich glaube, das ist enorm die Schwierigkeit. Aber bei Jesus können wir mutmaßen, dass er ein intensives Gebetsleben führte. Dass er intensive Gemeinschaft mit dem Vater lebte. Wir sehen in den Evangelien immer wieder ein Prinzip, das Jesus erlebte. Und zwar, Jesus entfernte sich, um dann wieder Nähe leben zu können. Jesus entfernte sich auf den Ölberg, um Gemeinschaft mit dem Vater zu verbringen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um dann wieder Kraft zu haben für die Nähe. Kennst du das, wenn um dich herum so viel Lärm ist und du einfach mal Ruhe brauchst? Wer von euch ist Kindererzieher, Jugendpastor, auf dem Camp? Ich freue mich über jede Minute Stille mittlerweile. Weil was passiert in der Stille? Oh, ich tank auf, ich krieg neue Kraft, ich krieg neue Inspiration. Wenn man immer bei den Menschen unterwegs ist, immer die ganze Zeit sich Probleme anhört und boah, das ist ziemlich anstrengend. Und Jesus lebte dieses Prinzip, er entfernte sich, um dann wieder in der Nähe Kraft zu haben. Dennoch bleibt die Frage, wie erkannte jetzt Jesus den Willen des Vaters? Hat Jesus sich innerlich geleitet gefühlt? Hatte er eine ganz klare Vision? Hatte er ein besonderes Erlebnis bei seiner Taufe? Und ich finde, wird hier noch nicht ganz klar, ja? Aber wir gehen mal weiter im Neuen Testament, okay? Und zwar, wir schauen uns mal Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 an. Und zwar, da berichtet uns Lukas von aufkommenden Spannungen in der Gemeinde. Das kennen wir auch, oder? Dass es in der Gemeinde Spannungen gibt. So, unterschiedliche Vorstellungen. Ja, und die erste Kirche ist gewachsen. Jeder hatte so seine Meinung, hatte so seine Vorstellungen. Und in dieser Kirche gab's Witwen. Griechische, hellenistische Witwen, die wurden übersehen bei der Essensversorgung. Okay? Natürlich Witwen, die jetzt kein Essen bekommen. Was machen die? Die nehmen ihre Schaufeln und beschweren sich. Ja? So stelle ich mir das bildlich vor. Und die haben sich dann beschwert bei den Aposteln. Ey, ihr lieben Apostel, wir werden übersehen. Wir bekommen kein Essen, bitte helft uns. Und ja, hier hat ein menschliches Versagen stattgefunden und die Apostel fühlten sich mit der ganzen Situation überfordert. Okay, was sollen wir machen? Wir sind nur noch dabei am Organisieren, am Machen, am Tun. Und wir können gar nicht mehr das Wort Gottes predigen. Okay, so waren die Apostel, mussten jetzt eine schnelle Entscheidung treffen. Okay, wie lösen wir das Problem schnell? Ja, und wir lesen in diesem Abschnitt nicht von vielem, von langen Gebeten, von Fastenzeiten, wie jetzt dieses Problem gelöst werden kann, sondern da war einfach ein Problem und die Apostel mussten jetzt ganz nüchtern schnell dieses Problem lösen. Und was haben sie gemacht? Sie haben ganz nüchtern einfach Menschen eingesetzt für diese Arbeit, die einen guten Ruf haben, die Weisheit hatten und die voll vom Heiligen Geist erfüllt waren. War diese Entscheidung jetzt, weil gefühlt nicht viel Gebet dabei war, war es eine ungeistliche Entscheidung? Oder war es der Wille Gottes? Ich lese nur eins in Vers 7, dass nach dieser Entscheidung das Wort Gottes wieder zunahm und die Anzahl der Gläubigen in Jerusalem größer wurde. Das heißt, sie waren herausgefordert, durch ein Problem eine Entscheidung zu treffen, auch auf einer nüchternen Basis. Und sie haben halt gehofft, dass diese Entscheidung, die sie treffen, die richtige Entscheidung ist. Aber hatten sie die hundertprozentige Gewissheit, dass diese Entscheidung, die sie treffen werden, auch die richtige war? Nö, oder? Also so lese ich das hier nicht. Okay, wir gehen mal weiter. Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 4. Und wir befinden uns hier in Antiochia. Antiochia liegt im heutigen Süden der Türkei. Diese Gemeinde in Antiochia, die wurde aus Verfolgung heraus, ist die entstanden, weil die Gläubigen in Jerusalem, die wurden ja nach Jesu Auferstehung und so weiter, wurden verfolgt in Jerusalem. Das heißt, die Kirche hat sich erstmal verbreitet, dann auch ja bis in die heutige Türkei und so und bis in alle Welt natürlich jetzt. Und dort aus Verfolgungsgründen heraus ist diese Kirche in Antiochia entstanden. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Antiochia war damals im Römischen Reich war es eine der wichtigsten und größten Städte. Ja, mehrere hunderttausend Menschen haben dort gelebt. Es war das Zentrum von Wirtschaft, von Politik, von Kultur, von verschiedensten Einflüssen. Menschen mit allen verschiedenen Ethnien kamen dort nach Antiochia, um dort zu sein. Und dort fing auch letztendlich an, ja, die Kirche dann, ja, sich auszubreiten. Deswegen hat Antiochia auch für uns Christen heute eigentlich noch eine große Bedeutung. Weil dort wurden die Christen zum ersten Mal Christen bezeichnet. Davor waren es einfach Leute, die bezeichnet wurden als Anhänger von Jesus. Aber die Leute in dieser multikulturellen Stadt haben dann irgendwann mal diese Anhänger von Jesus gesehen und haben dann gesagt, oh, diese Anhänger von Jesus, die sind Christus so ähnlich, dass sie als Christen bezeichnet wurden. In dieser Stadt oder in dieser Gemeinde, sie wurde zum wichtigsten Ausgangspunkt auch für Weltmissionen. Missionare wurden ausgesandt, Propheten wurden ausgesandt, und auch diese Gemeinde dort war eine multikulturelle Gemeinde. Es gab auch Farbige in dieser Gemeinde. Und hier explizit in Apostelgeschichte 13 wird erwähnt, dass der Heilige Geist zu Paulus und Barnabas sagt, dass sie auf Mission gehen sollen. Dass sie was für Gott tun sollen. Aber was hier nicht erwähnt wird, ist, wohin sie sollen. Cool, oder? Erinnern wir uns an 1. Mose 12. Gott spricht zu Abraham. Was sagt er? Abraham, verlass dein Vaterland und geh in das Land, das ich dir... Cool, Gott, danke, danke. Ich soll meine Sicherheit verlassen. Ich soll mein Haus verlassen. Ich soll meine schöne Wohnung verlassen. Mein schönes Zelt. Meine Kamele. Okay, die darf ich vielleicht noch mitnehmen. Danke. Ja. Und ich denke so, viele Christen haben dieses Verständnis von, dass Gott beruft nicht allgemein in die Mission, sondern immer konkret. Oft haben wir das Verständnis, Gott beruft uns ja nur konkret. Es gibt Fälle, wo Gott konkret ruft. Aber es ist nicht immer der Fall. Gott ruft Menschen nicht immer nur, okay, unsere Vorstellung ist ja die, okay, es ist nur das eine Land, wo Gott dich gebrauchen kann, in Afrika. Es ist nur die eine Stadt, wo Gott dich gebrauchen kann. Und wenn du es verpasst, dann kann dich Gott nie wieder gebrauchen. Und oft haben wir so dieses Verständnis, wenn ich jetzt hier diesen Bibeltext studiere, und wir werden weiter noch da reingehen, die ganze Thematik, werden wir sehen, dass wir hier davon nichts lesen. Auf der Bibelschule habe ich ein Studium gemacht über die ganzen Missionsreisen von Paulus. Paulus überall hingereist ist und so. Und ich fand es enorm interessant. Und wenn du das studierst, dann bekommst du nicht den Eindruck, dass Paulus schon immer wusste, wohin die Reise geht. sondern dass Paulus selbst auch Wünsche hatte und Pläne hatte und danach entschied. Okay, dann nehme ich euch mal ganz kurz rein in ein paar Bibelverse. Da gibt es natürlich noch mehr. Können wir die auf die Wand bringen. Römer 15, Vers 28, da heißt, wenn ich dies nun vollbracht habe, also wenn ich das Projekt quasi erfüllt habe und diese Frucht ihn versiegelt habe, so will ich Paulus, ich will über euch nach Spanien reisen. Warum wollt ihr denn nach Spanien reisen? Klar, vielleicht um das Evangelium zu verkündigen. Vielleicht hat er auch gehört, dass Spanien ein schönes Land ist. Ja, wir wissen es nicht. Können wir interpretieren. Wir gehen mal weiter. 2. Korinther 1, 15 bis 16. Und in diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet von den Korinthern werde. Okay, weiterer Vers. 1. Thessaloniker 2, Vers 18. Deshalb wollten wir, also die hatten den Wunsch, zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns daran gehindert. Offensichtlich hatte Paulus Pläne, Wünsche, nach denen er handelte. Manches funktionierte nicht. Aber Paulus hatte auch nicht immer schon von Anfang an den perfekten Plan, sondern manchmal entschied er auch auf ganz natürlicher Basis. Okay, wir sehen in Apostelgeschichte 19, die Gläubigen, es ist interessant, die Gläubigen hatten so einen starken Einfluss auf die Gesellschaft und auch auf die Wirtschaft in Ephesus. Okay, die Leute in Ephesus, die haben sich so eine silberne Artemis gekauft, so einen Götzen. Und die Gläubigen hatten so einen starken Einfluss, dass die Leute halt aufgehört haben, das zu kaufen. So, jetzt haben die Christen quasi damals in Ephesus die Wirtschaft geschrottet. Die haben Leute ins Hartz IV versetzt. Müsste mal, so einen starken Einfluss hatten die. Ja, das ist wie wenn unsere Gemeinde so einen starken Einfluss hätte, dass die Leute, die esoterisch unterwegs sind, sagen, jo, brauchen wir nicht mehr. Astro TV und Co. schauen wir nicht mehr an. Wir schauen lieber den Livestream vom CCV an. Schön, dass du reinschaust. Ja? Die hatten so einen Einfluss, dass die Leute in Ephesus in Hartz IV geschickt haben. Und Paulus, glaube ich, wenn ich den Text so richtig verstehe, der war selber so, okay, was passiert hier eigentlich? Wir verändern hier eine ganze Stadt. Ich glaube, der war selber mit der ganzen Situation überfordert und hat selbst gar nicht damit gerechnet, dass das Evangelium so viel Kraft hat. Und was geschieht? Er fängt an, andere Pläne zu machen. Musste aus diesem Einfluss heraus, musste er neue Entscheidungen treffen. Und das liest du in Apostelgeschichte 20. Viele Entscheidungen, die Paulus traf, waren viel natürlicher, als wir meinen. Nicht alle. Es gab ganz klare Visionen auch und Träume, wo Gott zu Paulus gesprochen hat und Nein oder Ja gesagt hat. Aber er traf auch ganz vieles auf einer gewissen Logik oder auch auf vielleicht einen Wunsch, den er selbst hatte, wo er gemerkt hat, okay, in diesem Plan kann Gott sich vielleicht verherrlichen. In Apostelgeschichte 18 wird Paulus von den Juden gebeten, dass er länger bleibt in der Synagoge. Ja, die haben gesagt, Paulus, du bist so ein guter Typ. Du bist so ein guter Lehrer. Du bringst uns das Wort Gottes. Du legst uns das so gut aus. Bitte, Paulus, bleib da. Und die haben ihn gebeten, immer wieder, länger. Bleib da, bleib da. Oh, du bist ein guter Mann. Ja? Und was macht Paulus? Was tut er? Er sagt, wenn es Gott will. Und dieses Prinzip siehst du bei Paulus immer wieder. Wenn es Gott will, dann heißt, werde ich später wiederkommen. Damit sagt er eigentlich schon nein. Dann verließ er Ephesus auf einem Schiff. Die Fragen, die ich mir hier gestellt habe in diesem ganzen Text sind, Paulus, hast du nicht gebetet? Die Juden wollten doch, dass du da bleibst. Paulus, du bist doch ein guter Mann. Warum bist du nicht da geblieben? Du hättest doch fasten können, dass du bei den Juden bleibst. Warum hat Paulus nicht gebetet? Und jetzt kann es nicht sein, dass Paulus vielleicht einen eigenen Wunsch hatte, weil du liest dann, dass er durch Caesarea wohin gereist ist, nach Antiochia. Was war Antiochia? War seine Heimatgemeinde. Kann es nicht sein, dass er einfach seine Freunde mal wieder treffen wollte? Einmal wieder nach Hause, Urlaub zu Hause, sagen, hey Juden, ihr kommt schon selber irgendwo klar. Ich will meine Freunde mal wiedersehen. Auch dieser Text deutet darauf hin, dass Paulus nicht eine spezielle Leitung vom Heiligen Geist hatte, sondern dass er selbst eine Entscheidung getroffen hat. Er hat gesagt, wenn es Gott will, werde ich später wiederkommen. Und das ist in dem Ganzen ein wichtiger Punkt. Wenn es Gott will. Also Paulus hat den souveränen Willen Gottes über alles gestellt. Wenn es Gott will. Ja, Jakobusbrief, wenn es Gott will, leben wir morgen noch. Wir wissen es ja auch nicht, wenn es Gott will, oder? Das heißt, es gibt auch irgendwo einen verborgenen Willen Gottes, den wir nicht erkennen. Es gibt einen offenbarten Willen Gottes, ja, der auch ganz klar steht. Aber im Endeffekt müssen wir es lernen, den Willen Gottes herauszufinden. Ja, so heißt es im Kolosserbrief. Was Gott will und was Gott nicht möchte. Und es gibt Dinge, die möchte Gott. Gott möchte Anbetung, oder? Dass wir ihn anbeten. Im Lobpreis, ja? Aber auch mit unserem Leben. Gott möchte, dass Verlorene gerettet werden. Stimmt's? Gott möchte eine Gemeinde mit allen Nationen und Generationen. Amen. Gott möchte die Heiligung der Gläubigen. Das heißt, Gott möchte, dass der Gläubige geheiligt ist in seiner Ethik, in seinem Handeln, dass er Jesus immer ähnlich wird. Es gibt Dinge, wo Gott möchte. Gott möchte, dass wir nicht im Dunkeln tappen, sondern begreifen, was der Wille Gottes ist. Und die große Frage ist letztendlich die, ist unser Leben allgemein darauf ausgerichtet, will ich den Willen Gottes tun? Möchte ich Entscheidungen treffen, die Gott irgendwo ehren? Habe ich da eine Sehnsucht? Ist meine Herzenshaltung die, Gott, wenn du es möchtest? Gott, wenn du es möchtest? Und Paulus lebte genau nach diesem Motto, wenn es Gott will, aber er machte sich trotzdem Pläne, er hatte trotzdem Wünsche und er hatte keine Angst, Fehler zu machen, sondern er wusste, okay, in dieser Bewegung, in der ich mich bewege, kann der Heilige Geist mich wieder bewegen. Aber oft, wenn ich mein Leben anschaue, sind wir in Bewegung? Ja, der Michel macht schon so manchmal, ja. Ja. Aber bin ich? Warum sind wir oft nicht in Bewegung? Weil wir Angst haben. Wir könnten einen Fehler machen. Was sagt denn dann die Gemeinde, wenn ich einen Fehler mache? Was sagen dann die anderen? Und diese Menschenfurcht lähmt uns zu gehen. Und die Wahrheit ist die, gar nicht zu gehen ist schlimmer als zu gehen und vielleicht zu scheitern. Das ist die einfache Wahrheit. Weil in Bewegung kann Gott dich bewegen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich habe eine Story gehört von Missionaren. Und diese Missionare sind nach Pakistan. Und die sind voller Glauben sind sie dorthin. Mit dem Ziel, Menschen für das Evangelium zu begeistern. Menschen zurück zu Jesus zu gewinnen. Ein Jahr vergeht in Pakistan, nichts geschieht. Das zweite Jahr vergeht, nichts geschieht. Das dritte Jahr vergeht, nichts geschieht. Nach 20 erfolgslosen Jahren in Pakistan packen sie ihre Koffer, steigen ins Flugzeug, fliegen nach Hause und fragen sich, war das der Heilige Geist? Hat der Heilige Geist uns wirklich geleitet dorthin? Wir haben keine Frucht gesehen. Sie kommen an zu Hause in London. Was dort geschieht, war grandios. Plötzlich um sie herum scharten sich lauter Pakistaner. Und es fing an, durch ihr Leben in dieser Gemeinde dort eine Erweckung zu passieren, eine kleine Erweckung unter den Pakistanern. Und sie spüren plötzlich, wie Gott irgendwo über all dem seine Hand hat und wie Gott sie gebraucht. 20 Jahre haben sie sich gefragt, leitet uns Gott, leitet uns der Heilige Geist. Ihr lieben Freunde, wir können Gott nicht in eine Schablone reinpacken. Gott, du hast so zu wirken. Oder Gott, du hast so zu wirken. Wir Deutschen, wir lieben Schablonen. Warum? Weil wir Deutschen lieben unsere Sicherheit. Aber Gott ist bewusst größer. Die Bibel sagt, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Klar, wir haben Pläne und Wünsche. Aber das Gute ist, hey, Gott ist doch noch so viel größer. Und das hat was mit Glauben zu tun. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Gott legt uns Dinge aufs Herz. Und manche Dinge funktionieren. Und manche Dinge funktionieren nicht. Manche Projekte klappen. Manche Projekte klappen nicht. Aber manchmal sagen wir und urteilen wenn es nicht klappt, ist es nicht von Gott. Es ist eine Lüge. Wie viele Dinge haben bei mir im Leben schon nicht geklappt? Aber um wie viele Erfahrungen wurde ich reicher? War das Gott nicht? Das Leben geht nicht nur so. Das Leben ist... mit dem E-Auto. Oh, Herr, rette mich. Leite mich. Ich bin in Bewegung. Gott, du kannst mich bewegen. Gott, du kannst mich lenken. Hilf mir bei der Entscheidung. Gott, ich setze mich hin, ich mache Pläne, ich bin aktiv. Gott, ich traue mich Sachen. Gott, ich bin mutig. Ich lass mich nicht leben von Aussagen von anderen Menschen. Und ich fange an, mutig Entscheidungen zu treffen. Und Gott, ja, vielleicht scheitere ich. Aber es hat immer das Potenzial, dass du mich trotzdem gebrauchen kannst. Und am Ende, wo wären wir, wenn Paulus gesagt hätte, yo, ich gehe gar nicht los. Nicht hier. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Vielleicht eine Kleingruppe zu gründen. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was zu bewegen? Was Verrücktes zu tun? Wo alle sagen, das ist total verrückt, du schaffst es nicht. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Und dann will ich dich ermutigen, prüf es. Punkt 1 mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Weg. Gott möchte uns lenken. Punkt 2 ist, bete darüber. Punkt 3 ist, hol dir gute Ratgeber an die Seite. Punkt 4 ist, schalt dein Gehirn ein. Und Punkt 5, geh mit einem inneren Frieden. Aber geh, sei mutig, das zu tun, was Gott dir auf dein Herz gelegt hat. Und das Starke ist es, Gott verheißt seinen Kindern Leitung. Römer 8, Vers 16, da heißt an alle Bibelkenner, die, die vom Geist Gottes geleitet sind, sie sind seine Kinder. In den Sprüchen heißt, der Mensch, das menschliche Herz, denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Es geht darum, dass Gottes Gedanken immer noch höher sind als unsere. Und worum geht es Gott? Haben wir ein Herz, das sich bewegen lässt? Haben wir ein Herz, das sich bewegen lässt? Vor einem Jahr war ich in Kassel auf dieser One-Konferenz und ich hatte irgendwie den Eindruck, hey Jesus, wäre so schön, wenn Shine Germany nach Crailsheim kommt. In dieses winzige Dörfchen in Hohenlohe mit so vielen wunderbaren Menschen. Ich dachte mir, werden die zu uns kommen? Irgendwie wäre es sehr selbst überzeugend. Ich dachte, das wird bestimmt funktionieren. Ja, angefangen einzuladen und bin mutig einfach diese Schritte gegangen. Dass die kommen und uns helfen, irgendwie an die Schulen zu kommen, um das Evangelium zu den Schülern zu bringen. Und ich bin einfach mutig diese Schritte gegangen, mutig Entscheidungen getroffen. Und jetzt ist es bald soweit. Wird es funktionieren? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht leben wir ja morgen gar nicht mehr, oder? Habe ich es unter Kontrolle? Nee, oder? Wollen wir oft alles unter Kontrolle haben? Können wir nicht einfach mal den Druck rauslassen? Und sagen, Gott, unser Bestes geben, aber dann dennoch den Druck rauslassen und sagen, Gott, hey, es ist dein Ding. Und so auch in unseren Lebensentscheidungen. Lass mal den Druck raus. Sag Gott, ich bewege mich. Und fang an, du mich zu bewegen. Komm, wir machen unsere Augen zu. Ich weiß nicht, ob dir diese Predigt gefallen hat. Aber ich glaube, Gott möchte dich bewegen. Gott möchte dich inspirieren, ganz neu. Und Gott möchte dir auch helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und er ist heute hier mit seinem Geist. Und ich würde einfach gern für euch alle einfach noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns leitest. Danke, dass wenn wir nah an dir sind, dass du uns lenkst, dass du uns leitest. Und Herr, ich danke dir auch, dass wir Fehlentscheidungen treffen dürfen. Herr, dass nicht immer alle Dinge funktionieren müssen. Aber danke, Herr, dass du in all dem souverän uns lenkst und uns leitest. Und einen Plan hast für jeden Einzelnen. Weil deine Wege sind höher und deine Gedanken sind höher. Herr, wir können dich nicht einpacken. Herr Jesus, uns tut mir leid, wo ich dich packe. Es tut mir leid, Herr, wo ich eine Schablone habe und nur so und so sagt, wie du wirken kannst. Herr, ich kann nicht. Aber Herr, du bist alles, Herr, und ich möchte in dieser Abhängigkeit leben. Herr, ich möchte das nicht von oben predigen, sondern ich möchte selber das leben von ganzem Herzen. Und ich möchte uns auch dazu einladen, dass wir deinen Willen mehr und mehr kennen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte einfach mutig Entscheidungen treffen, die Gott ehren. Ich will auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Wenn du heute hier bist, dann streck einfach mal deine Hand zu Gott, sag Gott, ja, ich möchte mutig Entscheidungen treffen. Ich möchte keine Angst haben. Und Gott, ganz egal auch, was Menschen sagen, ich möchte mich zu dir halten und ich danke dir, dass du auf mein Herz siehst. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist. Herr, dich wollen wir anbeten. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.